Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf, finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist immer noch Kolja Barkhorn und das ist hier der Podcast von Privatanlegern für Privatanleger. Heute haben wir Roland Elias zu Gast, Steuerberater, jetzt kürzlich frisch gebacken, und wir sprechen über das sehr, sehr, sehr spannende Thema Nebengewerbe. Welche Vorteile hat ein Nebengewerbe? Welche steuerlichen Fragen hat ein Nebengewerbe? Hier haben wir viel, viel, viel Input von euch auf Instagram aufgesammelt. Und heute beantwortet Roland jede Menge konkrete Steuerfragen in diesem Podcast. Es geht sogar auch ein bisschen um das Thema Depotverwaltung und ob man ein Depot in einen Nebengewerbe übertragen kann und ob das überhaupt Sinn macht. Bevor es losgeht, ich schreibe gerade endlich wieder an meinem neuen Buch weiter. Und zwar 100 Wirtschaftsbegriffe auf praktische und einfache Art und Weise erklärt. Und da dieses Buch noch sehr, sehr lange dauern wird, bis es komplett fertig ist, habe ich für euch noch als Werbeeinblendung hier mein altes Buch, welches ihr unbedingt noch lesen müsst, und zwar Der rationale Kapitalist. Dieses Buch spaltet die Leserschaft in zwei Lager. Die einen sagen, dieses Buch ist komplett nutzlos und bringt überhaupt nichts. Und die anderen sagen, und diese Anzahl wächst zum Glück, wenn ich mir die Bewertungen auf Amazon anschaue, die sagen, dieses Buch hat Ihnen auf jeden Fall einen sehr, sehr, sehr hohen Mehrwert gebracht. Ihr findet den rationalen Kapitalisten auf Amazon oder aber auch auf Audible als Hörbuch von mir selbst eingesprochen. Falls ihr euch denkt, ich habe nicht so viel Zeit, mich in Ruhe hinzusetzen und ein ganzes Buch durchzulesen, könnt ihr euch das Ganze auch als Hörbuch bei Audible gönnen. Und natürlich ist es dort auch günstiger als ein Taschenbuchexemplar. Jetzt geht's direkt los mit der Episode und Roland. Herzlich willkommen im Aktien mit Kopf Podcast, lieber Roland Elias. Und im letzten Podcast warst du, glaube ich, noch nicht Steuerberater. Dieses Mal ist es aber endlich soweit. Also an dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch.
Vielen Dank.
Und ja, freut dich bestimmt sehr, oder? Dass du es jetzt geschafft hast, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also es war eine harte Zeit und eine harte Prüfung, aber jetzt hat endlich überstanden. Kann nur noch besser werden auf Deutsch.
Also da fällt wahrscheinlich auch so ein bisschen Druck dann irgendwann so ab, oder?
Auf jeden Fall. Also ich sage mal so, jeder, der mal mehrere Prüfungen vor sich hatte, der weiß das. Also ich sage mal so, sei es Studium, sei es Abschlussprüfung von der Schule oder sowas. Es ist schon, wenn man sich da, sag ich mal, mehrere Monate darauf vorbereitet, dann ist es schon motivierend, wenn man es dann am Ende natürlich auch geschafft hat und ja, sich dann das Ziel gesetzt hat und das Ziel erreicht hat.
Genau, ja. Und jetzt geht es auch mit vollem Gas weiter bei YouTube mit vielen, vielen Videos. Also falls ihr den Roland noch nicht kennt, Roland ist Steuerberater in Regensburg und Umgebung. Und natürlich kann er aber auch Steuererklärungen machen für Leute, die auf Mallorca wohnen und sonst wo. Aber jetzt geht es um ein spannendes Thema, was ich neulich bei dir mal gesehen habe auf dem Kanal, weil ich schaue natürlich auch immer mal wieder deine Videos. Und das Video ist schon etwas älter. Es handelt sich dort um Nebengewerbe. Und der Titel des Videos lautet: Darum sollte jeder ein Nebengewerbe haben. Und da ist es natürlich sehr spannend, hat auch viele Aufrufe, das Video. Und mich würde jetzt interessieren, ja, Roland, was überhaupt ist ein Nebengewerbe und warum sollte das jeder haben?
Also der springende Punkt ist eigentlich, ich habe mich während der Zeit, wo ich das Video gedreht habe, sehr stark natürlich auch mit dem Thema Unternehmerkanal, natürlich Unternehmen und so weiter befasst, weil ich ja selbst auch da ja immer sehr aktiv bin. Und dann ist mir eigentlich gekommen, okay, es macht ja wirklich steuerlich eigentlich Sinn, ganz einfach Nebengewerbe zu haben. Aber der überwiegende Punkt ist einfach wirklich das unternehmerische Dasein, zu sagen, okay, ich habe ein Nebengewerbe, ich habe ein zweites Standbein. Und das ist, wie gesagt, so eigentlich schon der Gedanke, der dahinter war. Steuerlich ist es natürlich so, dass es da schon ja vorteilhaft sein kann. Man hat, muss es natürlich dann versteuern ab einer gewissen Höhe, aber grundsätzlich ist es so, dass man natürlich hier auch am Anfang eben mit Ausgaben, also Betriebsausgaben, halt Steuern sparen kann. Und das ist natürlich dann schon der Vorteil, dass man sagt, okay, die Anlaufkosten, die man hat, also wo ich zum Beispiel oftmals jetzt auch in der Praxis es erlebe, wo die Mandanten zu uns kommen und dann heißt, ja, ich habe vor 2, 3 Jahren angefangen hier das Unternehmen sozusagen aufzubauen, hatte so und so viele Kosten und dann, ja, dann haben sie ja alles schon angemeldet und dann können wir die Verluste geltend machen und so weiter. Nein, ich habe da gar keine Belege mehr. Das heißt, diese Anlaufkosten, wie zum Beispiel Laptop, Handy oder zum Beispiel auch Domains, wenn es zum Beispiel um Affiliate Marketing geht oder ähnliches, dann lassen die Leute einfach diese Kosten liegen und das ist eigentlich der Grund, wenn man sagt, okay, diese Anlaufkosten mitzunehmen als Nebengewerbe, wenn man zum Beispiel hauptberuflich irgendwo angestellt ist, also voll sozialversicherungspflichtig, dann kann man mit dem Nebengewerbe Steuern sparen.
Ah, okay, aber du meinst in, also du meinst so ganz generell gesprochen, ist ein Nebengewerbe einfach deswegen sinnvoll, damit man sich ein zweites Standbein halt aufbauen kann.
Das auf jeden
Und
Fall. Genau, das auf
jetzt
jeden
nicht
Fall.
einfach nur irgendwie für einen normalen Angestellten, der gar nicht nebenher noch tätig werden will, einfach nur aus steuerlichen Gründen trotzdem ein Nebengewerbe zu machen, weil dann hat er ja gar keinen Zweck mit diesem
Genau, richtig.
Nebengewerbe.
Das ist der springende Punkt. Also es lohnt sich natürlich nur, wenn man sagt, okay, man will was nebenbei machen. Und dann natürlich das sozusagen nutzt, weil ich sage mal so, als Unternehmer gibt es halt dann die Möglichkeit, dass du bestimmte Kosten geltend machst. Ich sage mal so, das fängt natürlich an beim Teil, wenn ich jetzt auf meinen Laptop schaue, zum Beispiel ein Teil der Kosten für meinen Laptop, den nutze ich zwar teilweise auch privat, aber ich habe ihn halt überwiegende Nutzung betrieblich. Dementsprechend ist es schon so, dass man hier diese Kosten, auf denen würde ich im privaten Bereich sitzen bleiben, aber auf der Unternehmerseite kann ich sie von der Steuer absetzen. Und das ist halt im Grunde dann der Vorteil, dass man hier, wie gesagt, dann diese Kosten absetzen kann und man verdient natürlich zusätzlich noch ein bisschen Geld. Problem ist natürlich, was man nicht vergessen darf, das Thema Liebhaberei, weil es ja immer, sage ich mal, als Damoklesschwert über dem Nebengewerbe schwebt, ist, man muss langfristig schon Gewinne erzielen. Aber wichtig ist halt, die ersten 3 bis 5 Jahre kann man da wirklich effektiv Steuern sparen.
Wie sind denn da so die Zahlen für? Also diese Liebhaberei, ich kann es schon verstehen. Das heißt, wenn man jetzt zu wenig verdient, dann wird halt das Finanzamt irgendwann sagen, oder das Gewerbeamt, ja, das reicht einfach nicht aus und du darfst jetzt hier nicht mehr so viel absetzen, wie du es machst,
Genau,
ja.
richtig.
Ab wann gilt das denn als tatsächlich gewinnbringend und nicht mehr als Liebhaberei?
Also es gibt da unterschiedliche Auffassungen. Das Finanzamt möchte natürlich so oft wie es geht die Liebhaberei sozusagen durchbringen. Es gibt da auch schon mehrere Urteile, wo es ganz einfach heißt, also das habe ich auch in der Praxis schon ein paar Mal wie soll ich sagen, getestet. 1 Euro ist ein Gewinn, 1 Cent ist ein Gewinn und wenn 1 Cent Gewinn sozusagen am Ende rauskommt, dann ist das ein Gewinn. Also langfristig heißt ja Totalgewinn, man muss langfristig Gewinn erzielen. Und wenn es wirklich über Jahre hinweg plus 1 Cent pro Jahr ist, dann reicht dieser 1 Cent aus, dass es als Gewinn gilt. Und
Okay.
da muss man halt wirklich sagen, man soll es natürlich nicht zu lange auf die Spitze treiben. Aber ich sage mal so, wir haben auch Mandanten, die machen 10 Jahre Verluste. Ja, das liegt halt im Rahmen des Unternehmens, weil zum Beispiel klassisch ist es hier im Bereich Entwickler, Ingenieure, die entwickeln irgendein Produkt. Und dann brauchen die meistens 5 bis 10 Jahre erst einmal, bis sie sozusagen dieses Produkt überhaupt ma zur Marktreife haben oder damit sie ein Patent anmelden können. Und dann auf einmal verdienen die Millionen damit. Diese Fälle gibt es natürlich auch. Aber ich sage mal so, im Normalfall ist es natürlich so, dass man sagt, okay, 3 bis 5 Jahre kann man Verluste sozusagen hier steuerlich nutzen. Und danach sollte man ganz einfach wirklich in dem Zusammenhang schon mal schauen, dass man hier einen Gewinn erwirtschaftet.
Okay, und wenn ich jetzt Nebengewerbe höre, was ist das dann eigentlich konkret für eine Unternehmensform? Da hat auch einer gefragt bei Instagram, welche Unternehmensform eignet sich denn da so als erstes?
Also zum Anfang ist es natürlich, wenn man jetzt halt Steuern sparen will am Anfang, dann ist natürlich im Einzelunternehmen Gewerbetreibender ganz einfach das die beste Option. Will man hingegen, hat man eine Idee, wo man sagt, okay, man will ein Nebengewerbe haben und hat von Anfang an Gewinn, kommt es natürlich darauf an, okay, wie viel verdienst du? Da ist es natürlich so, wenn du jetzt, sag ich mal, im Hauptgewerbe, was zum Beispiel auch viele machen, die sind, keine Ahnung, angestellt, als Angestellte verdienen die mehrere hunderttausend Euro im Jahr. Jetzt haben die nebenbei eine Idee und sagen, okay, die 100.000 Euro im Jahr reichen mir nicht. Ich habe am Wochenende noch zwei freie Tage, weil ich nicht arbeiten darf, wegen Betriebsrat, sonst irgendwas. Dann gründe ich eine GmbH oder eine UG. Ich will nicht Steuern sparen, sondern ich will ganz einfach nebenbei noch ein bisschen mehr Geld verdienen und halt einfach irgendwie jetzt zum Beispiel klassisch wieder als Ingenieur tätig sein. Dann mache ich es ganz einfach so, dass hier der zum Beispiel eine UG oder GmbH gründet und dem geht es halt hauptsächlich darum, dass er sagt, okay, er möchte zwar nicht zu viel
Okay.
Steuern zahlen, weil im privaten Bereich sind es ja 0 bis 45% und die GmbH UG zahlt eben nur ihre 30% in der Spitze und so kann er natürlich das dann auch. Also es kommt immer auf den Einzelfall drauf an. Normalerweise ist es Nebengewerbe, aber ja, ein ganz normaler Einzelunternehmer sozusagen, der nebenbei halt einen Gewerbebetrieb hat.
Ah, okay, also vielleicht um das jetzt nochmal klarzustellen, diese Bezeichnung Nebengewerbe ist einfach nur eine Bezeichnung, die wir verwenden, um zu sagen, wir machen noch etwas
Genau
neben der
richtig.
normalen Arbeit, aber dieser Begriff Nebengewerbe oder Kleingewerbe ist jetzt nicht irgendwie eine Sonderform eines Gewerbes rein rechtlich gesehen, sondern ist einfach entweder eine UG, GmbH oder halt was auch immer, aber es gibt nicht irgendwie seitens des Gesetzes irgendwie eine spezielle Nebengewerbeform oder wie?
Nein, also es gibt natürlich, also ich sage mal so im Bereich der, also bei Gewerbetreibenden, also jetzt, wenn man nicht eine GmbH oder UG hat, dann gibt es da schon so einige Vergünstigungen, sage ich mal so. Aber diese fallen in Zukunft auch immer mehr weg. Aber die Begriffe Kleingewerbe oder Nebengewerbe oder Hauptgewerbe, die gibt es so gesehen nicht, weil sobald du ein Gewerbe hast, musst du dich an die Vorschriften halten. Und dann gibt es zum Beispiel ja in der Einkommensteuer die Erleichterung mit unter 600.000 Euro hast du zum Beispiel und unter 60.000 Euro Gewinn hast du zum Beispiel die Möglichkeit, dass du keine Bilanz aufstellen musst, sondern eine Einnahmenüberschussrechnung. Jetzt sagen viele, ja, Einnahmenüberschussrechner, das sind diese Kleingewerbetreibenden oder zum Beispiel auch. Dann sagen viele, ja, Kleingewerbe, dann denken sie sofort an die Kleinunternehmerregelung, hat aber an sich so miteinander nichts zu tun. Also man versucht halt hier, sag ich
Ja.
mal so, mit diesen Begriffen das näher zu erläutern, dass es natürlich hier ein Kleingewerbe ist und nicht jetzt der Millionen nebenbei verdient, sondern dass es, sagen wir so, seine, keine Ahnung, 500, 600 Euro im Monat verdient. Und Hauptgewerbe ist eigentlich dann schon so der Begriff, wo man sagt, okay, der hat wirklich hauptsächlich sein Gewerbe sozusagen und lebt davon. Also zum Beispiel, keine Ahnung, jetzt, um jetzt aus dem YouTube-Bereich hier zu sprechen. Zum Beispiel der Henrik ist ja Vollzeitunternehmer, der ist nicht irgendwo angestellt, der hat seine ganzen Projekte im Hauptgewerbe. Und so ist es halt dann gedacht. Und das Nebengewerbe ist halt einfach wirklich nur
Verstehe.
jemand, der es nebenbei macht, egal ob UG, GmbH, Aktiengesellschaft oder sonst irgendwas. Das ist halt einfach so ein Begriff, um es leichter darzustellen.
Ja, aber das ist, glaube ich, ziemlich wichtig darzustellen, weil ich höre immer wieder auch von Leuten im Umfeld, die sagen so, ja, ich möchte jetzt mal einfach so ein Kleingewerbe nebenher gründen. Und ich glaube, da ist halt häufig so ein Missverständnis, so die könnten jetzt einfach ein Kleingewerbe statt einer GmbH oder sowas gründen.
Genau.
Wobei halt einfach als de facto, du sagst, dieses Kleingewerbe als Unternehmensform halt nicht gibt,
Genau
sondern
richtig.
entweder du machst halt eine GbR, GmbH, UG, oder machst es als Einzelunternehmer.
Genau.
Was mich jetzt interessieren würde auch noch, ich war ja damals zum Beispiel immer freiberuflich geltend beim Finanzamt. Das heißt, ich hatte mit dem Gewerbeamt eigentlich nie etwas zu
Genau.
tun, nie. So, und ich habe dann auch immer mal wieder gefragt beim Steuerberater und das bei jeder Steuererklärung dann auch immer wieder zur Debatte gekommen, ab wann müsste ich denn jetzt als Fitnesstrainer zusätzlich ein Gewerbe angeben? Und der meinte halt eigentlich immer, das hängt auch nicht von der Höhe des Umsatzes oder des Verdienstes ab, obwohl als weiß gar nicht, ob das bei einem Freiberufler überhaupt als Umsatz gilt, ja, sondern da kommt natürlich irgendwann diese Mehrwertsteuerregelung dazu, das ist vollkommen klar. Das war dann auch bei mir dann der Fall. Aber er meinte zum Beispiel auch, okay, mit dem Status, den du jetzt hast, könntest du auch 5 Millionen verdienen und müsstest trotzdem kein Gewerbe anmelden. Und mich würde jetzt mal einfach interessieren, weil diese Gewerbeanmeldung und alles, was damit zu tun hat, natürlich auch bürokratisch ein höherer Aufwand ist, würde mich jetzt mal interessieren, wo gilt jetzt eigentlich diese Grenze zwischen Freiberufler und zwischen Gewerbe? Also was kann ich noch an Tätigkeiten irgendwie, zum Beispiel YouTube, FBA oder was auch immer, als Freiberufler mit durchgehen lassen und was nicht?
Also es gibt da keine monetäre Grenze. Es ist eigentlich im Grunde eine Definitionssache. Und zwar, es gibt im Steuergesetz, gibt es ja den Paragraphen 15 Einkommensteuergesetz, da sind die Gewerbetreibenden definiert. Das heißt, jeder, der eine gewerbliche Tätigkeit ausführt, also sprich irgendwie Handel oder ähnliches, der ist dort Gewerbetreibender. Jetzt gibt es den Paragraphen 18 noch, dort sind die Freiberufler. Freiberufler sind zum Beispiel Steuerberater, Rechtsanwälte, Ärzte, Ingenieure zum Beispiel auch. Oder jemand, der sozusagen anhand seines Studiums, also in speziellen Fällen, eine bestimmte wissenschaftliche Qualifikation erworben hat, zum Beispiel auch, wie es ja bei dir damals war, Personal Trainer. Da bist du kein Trainer im eigentlichen Sinn, sondern bist eben mehr sozusagen so auf der Ebene von halt von Ärzten, Steuerberatern, Rechtsanwälten, weil du halt ein Berater bist. Und das ist halt so dieser Unterschied. Und ich habe erst vor kurzem mit einem anderen Fitnesstrainer das Problem gehabt. Und zwar, da ist es so, der ist Personal Trainer, aber gleichzeitig auch noch Influencer, gleichzeitig aber auch noch vertreibt er bestimmte Produkte, die er selbst halt gerade versucht sozusagen zu entwickeln. Jetzt ist es so, dass natürlich er eigentlich ja als Personal Trainer sozusagen komplett freiberuflich wäre. Das heißt, er müsste auch keine Gewerbesteuer zahlen, aber es gibt dann hier sozusagen wie soll ich sagen, die Infektionstheorie der Einkünfte, und dadurch, dass er auch gewerbliche Einkünfte hat, durch den Handel, durch die Influencer-Tätigkeit, ist es so, dass seine freiberufliche Tätigkeit sozusagen gewerblich infiziert wird. Und da gibt es so eine Grenze, und zwar, da heißt 24.500 Euro, kennt man auch aus der Gewerbesteuer, wenn man mehr als 24.500 Euro gewerbliche Einkünfte bei seiner freiberuflichen Tätigkeit hat, dann ist man Gewerbetreibender und nicht mehr Freiberufler. Gibt es, ich glaube, es sind 3 oder 3,5%, wo man da beachten muss vom Gesamtumsatz. Und dann wird es sozusagen von freiberuflicher Tätigkeit auf gewerbliche Tätigkeit umgestellt. Selbes Problem haben zum Beispiel auch Autoren, die zum Beispiel auch Bücher verlegen, die haben freiberuflich als Autor, gewerblich tätig als Buchverleger, und dann sind sie wieder in derselben Situation. Also es ist immer so eine Definitionssache, wo man natürlich schauen muss, wie kann man das alles steuern. Genau.
Das heißt, habe ich es richtig verstanden, wenn das, jetzt nehmen wir bei mir mal bei einem Personal Trainer, wenn seine Umsätze oder waren es Gewinne, weiß ich jetzt nicht genau, kannst du ja nochmal sagen gleich, aus dem Handel mit Nahrungsergänzungen und so weiter 24.000 Euro insgesamt übersteigen, oder wenn es 3% von dem Gesamtumsatz ausmacht, das kannst du noch mal kurz erklären.
Genau, richtig, da wird es so. Sag mal, der ist wirklich jetzt, das hat seine 100.000 Euro, beziehungsweise machen wir 100.000 Euro Umsatz hat er. Von diesen 100.000 Euro Umsatz hat er, sagen wir mal, 60.000 Euro aus Personal Trainer Tätigkeit. Also das heißt, er ist als Personal Trainer tätig, berät Leute, macht Fitnesspläne, macht Ernährungspläne und sonst irgendwas. Und auf der anderen Seite hat er aber jetzt noch 40.000 Euro Umsatz, die generiert er rein aus dem Vertrieb und Vermittlung von Produkten und sonstigen. Dann wäre er dann schon an der, ja, müsste man schon genauer prüfen, er ist ja eigentlich noch freiberuflich tätig, weil ja er sozusagen mehr als 24.500 Euro Umsatz, beziehungsweise auch dann wahrscheinlich Gewinn aus dieser Tätigkeit erwirtschaftet mit dem Vertrieb der Produkte. Und er hat auch die 3 bzw. 3,5% Grenze hier überschritten, und damit wäre er sozusagen eigentlich gewerblich tätig. Und das ist halt eigentlich das Problem, was halt viele Freiberufler haben, dass sie irgendwann mal mit gewerblicher Tätigkeit in Berührung kommen, und dann müssen sie natürlich schauen. Und das ist es eine Möglichkeit, da kann man zum Beispiel dann ein zweites Gewerbe anmelden, dass man sagt, okay, freiberuflich bin ich Personal Trainer, und als Nebengewerbe mache ich zum Beispiel einen Handel mit Nahrungsergänzungsmitteln, Influencer-Tätigkeit und sonst irgendwas. Dann hat man hier natürlich ein zweites Nebengewerbe, hat natürlich mehr bürokratischen Aufwand, aber spart sich natürlich bei seiner freiberuflichen Tätigkeit die Gewerbesteuer. Also da,
Genau, weil die würde sonst quasi alles
genau
gleich
richtig,
dazu
genau.
gelten, ja, verstehe. Okay.
Genau.
Okay, sehr, sehr interessante Informationen hier. Das ist auf jeden Fall auch für viele Leute, denke ich mal, hilfreich. Die jetzt zum Beispiel in diesem ganzen Nebenbereich halt eben was machen wollen. Jetzt hat einer zum Beispiel auch noch gefragt, und das würde mich auch mal generell interessieren. Man hat ja immer so diese Gespräche ununterbrochen, und je nachdem, wie da so der Mensch drauf ist, hört man immer mal wieder so von manchen Leuten irgendwie: Ja, das ist alles gar kein Problem. Ich bin zwar angestellt bei Daimler, aber ich habe hier noch so ein Nebengewerbe, wo ich Autoteile ankaufe und verkaufe. Alles wunderbar, funktioniert ohne Probleme. So, und dann gibt es wiederum andere Leute, die sagen, ich bin irgendwie Beamter oder ich bin hier und dort angestellt, und es ist für mich vollkommen ausgeschlossen, dass ich irgendwie ein Nebengewerbe oder ein Gewerbe gründen kann. Mich wollte es jetzt mal wissen, würde es interessieren, ob es jetzt neben dem Arbeitgeber als sozusagen ja, Boss jemand gibt, der bestimmt, wer ein Gewerbe nebenher noch am Laufen haben kann. Also zum Beispiel der Beamte beim Finanzamt oder wer auch immer, ja. Oder ob es jetzt rein wirklich vom Arbeitgeber abhängt und ob der das überhaupt verbieten darf. Das sind ja alles so spannende Fragen, die vielleicht auch interessant sind.
Das ist also, wie gesagt, schon ein Thema, das sehr ins Rechtliche reingeht. Also ich, als Steuerberater darf ich da eigentlich nicht viel dazu sagen, aber
Okay.
grundsätzlich ist es so, das ist ein Arbeitsrechtsthema und da geht es schon darum, es gibt einige Verträge, also die haben wir auch als Mandanten, also ich darf darüber reden, ich darf das nur nicht beraten. Es ist so, dass natürlich hier in den meisten Verträgen es ausgeschlossen ist, dass man nebenher eine gewerbliche Tätigkeit hat oder grundsätzlich eine Nebentätigkeit hat. Weil der Grundsatz ist, wenn du einen Arbeitsvertrag hast, dann musst du deine komplette Arbeitsleistung deinem Arbeitgeber zur Verfügung stellen und darfst die Tätigkeit sozusagen nicht, wie soll ich sagen, eine Nebentätigkeit darf deine Haupttätigkeit nicht beeinflussen. Also sprich, dass du, klassisches Beispiel, du bist von Montag bis Freitag irgendwie in der Pflege unterwegs. Und von Samstag, von Freitagnacht bis Sonntag bist du im Grunde immer sozusagen hier in der Gastronomie unterwegs und hast dann irgendwie 18, 20 Stunden Schichten, sage ich mal, in der Gastronomie, die du halt nebenbei so immer mal am Wochenende runterreißt und dann schläfst du am Montag in der Arbeit ein. Also das wäre so halt der klassische Fall, wo man sagt, okay, da könnte der Arbeitgeber das verbieten, vor allem weil ja auch in der Pflege das ein sensibler Bereich ist. Und es gibt natürlich auch bei Beamten manchmal das Problem, also da habe ich auch eine Bekannte, der ist es verboten, eine Nebentätigkeit auszuüben, weil halt natürlich der Arbeitgeber durch ihren Status und durch ihre Position, die sie hat, sozusagen ihre komplette Leistung sozusagen ihrem Arbeitgeber bereitstellen muss und dementsprechend aber auch nicht aufgrund von Korruptionsdingen oder sonst irgendwas, was ja immer problematisch ist, irgendwie beeinflusst werden dürfte. Also sprich, die hat einen Auftrag, die hat einen Fall, den sie prüfen muss und dann hat sie jetzt noch ein Nebengewerbe und dann kollidiert es mit ihrer Tätigkeit. Sagen wir so, klassisches Beispiel, Bauvorhaben. Die ist im Bereich beim Bauamt, sage ich mal, tätig und dann muss sie dann einen Fall prüfen, dann hat sie da den Fall zu prüfen und müsste den eigentlich ablehnen. Jetzt kommt aber derselbe Kunde, der sozusagen dieses Bauvorhaben hat, auf ihr Nebengewerbe zu und sagt, hey du, ich will dir einen
Ja.
Auftrag, hier 100.000 Euro, passt schon. Und dann wird halt die natürlich sagen, wenn ich dem jetzt das versage, werde ich vielleicht später nicht nochmal so einen Auftrag für 100.000 Euro bekommen. Und das sind halt so die Fälle, wo man sagt, okay, da könnte es der Arbeitgeber verbieten. Es sind aber wirklich sehr wenige Fälle. Wir haben es zum Beispiel in unseren Arbeitsverträgen, die wir mit unseren Mitarbeitern schließen, auch. Aber wir haben hier den Hinweis, dass wir sagen, okay, sie sollen es uns anzeigen, als Einzige, also dass sie die Tätigkeit aufnehmen. Aber es ist halt zum Beispiel bei uns ausgeschlossen, sie dürfen ohne Zustimmung nicht bei einem anderen Steuerberater arbeiten, das halt auch zum Beispiel aus Gründen des Steuergeheimnisses. Also dass zum Beispiel
Ja.
hier Mandantenkonstellationen, Konkurrenten oder ähnliches halt hier in ja, Probleme auftreten. Genau.
Okay. Und dann gibt es ja aber ja auch manche Fälle, ich glaube sogar beim Steuerberater, der hat ja auch gewisse Restriktionen, wie er noch so nebenher
Genau richtig.
Geld verdienen darf und
Genau
so. Da haben wir ja auch schon
richtig. Genau.
zu tun mit gehabt. Das heißt, es gibt auch einfach manche Berufe, vielleicht bei Ärzten oder so, weiß ich jetzt auch nicht, aber es gibt natürlich auch manche Sachen, die einfach per se es schwieriger machen als jetzt für generell irgendeinen Selbstständigen,
Genau.
der sowieso keinen Job und kein festes Arbeitsverhältnis
Ja.
hat, der schlussendlich ja machen kann, was er will. Ja,
Genau richtig.
also was jetzt die Anmeldung von Unternehmen angeht. Jetzt gibt es auch immer wieder Fragen zum Thema: Ja, ich bin jetzt Student, wie sieht es dann mit BAföG aus? Oder ich bin jetzt Schüler noch. Kriege ich, wenn ich jetzt schon 18 zwar bin, aber ein Nebengewerbe mache, kriege ich dann überhaupt noch Kindergeld oder wie sieht das mit Sozialversicherungen aus? Kannst du vielleicht ein bisschen was zu diesen Themen sagen noch?
Also bis zum 18. Lebensjahr ist Kindergeld grundsätzlich kein Problem. Ab dem 18. Lebensjahr gibt es dann, muss man sich den Einzelfall wirklich anschauen, weil da gibt es im Paragraphen 32 sehr viele Ausnahmen, wann es zum Beispiel während einer Ausbildung ist, dass dann zum Beispiel hier noch sich derjenige im Ausbildungsverhältnis ist, dann kann er weiterhin hier das Kindergeld beziehen. Dann kommt es zum Beispiel auch, was häufig auch der Fall ist, eben ja, sag ich mal, der Geisteszustand oder körperliche Zustand, also Behinderungen sind natürlich hier auch wieder Kriterien, die hier mit reinfließen. oder halt zum Beispiel arbeitslos gemeldet oder ähnliches. Aber grundsätzlich ist so ein Gewerbe immer beim Kindergeld ein Problem, vor allem ab 18, weil natürlich dann die Frage ist, okay, ist jetzt eigentlich Student oder ist jetzt eigentlich wirklich überwiegend Gewerbetreibender? Da muss man halt dann wirklich dann im Einzelfall schauen, weil das kann man dann nicht so pauschal sagen. Und ich muss sagen,
Okay.
Kindergeld ist jetzt auch gerade nicht mein Spezialgebiet. Genau.
Okay, dann gibt es ja immer auch noch so die heiß ersehnten Freibeträge. Also ich kann ja, egal wie viel ich verdiene, ich kann ja 50 Milliarden verdienen in Deutschland und trotzdem habe ich immer noch Recht auf meine 801 Euro steuerfreie Kapitalerträge. Ja?
Genau.
Und jetzt ist die Frage, nehmen wir mal einen. Es gibt ja auch immer den Grundfreibetrag, Steuerfreibetrag, der sich ja auch jährlich immer so ein bisschen anpasst, einfach zur absoluten Sicherung des
Genau.
Lebensstils, minimale Sicherung, ja. Jetzt würde mich mal interessieren, wie sieht das denn zum Beispiel bei Leuten aus, die schon relativ gut verdienen in ihrem Hauptjob? Haben die denn, wenn die jetzt zum Beispiel noch ein Gewerbe irgendwo gründen, so vielleicht wie als so eine Art Startbonus oder so zum Ankurbeln der Wirtschaft, gibt es da irgendwelche Freibeträge, dass man sagt, okay, die ersten 5.000 € Umsatz oder so müssen noch nicht besteuert werden als im Gewerbe oder muss man wirklich von Anfang an auch direkt Steuern zahlen? Oder hängt es davon ab, wie viel man auch im Hauptjob verdient?
Also grundsätzlich der Grundfreibetrag, also es ist was, was ich auch öfter erlebe, das verwechseln viele. Den Grundfreibetrag hat man nur ein einziges Mal. Viele sagen, denken, also das kriege ich auch öfter in den ja, Diskussionen im Unternehmerkanal mit, wenn die Leute sagen, ja okay, bis 9.000 Euro muss ich pro Einkunftsart keine Steuern zahlen. Aber das stimmt nicht. Diesen Grundfreibetrag hat man nur ein einziges Mal. Das heißt, wenn,
Schön
ja, das ist natürlich schön, also
wär's,
ich sage mal so, mit 7 mal 9.000 Euro, da kommt schon was zusammen, wenn man alle Einkunftsarten hat. Aber nee, so ist es leider echt nicht. Also man hat einmal diese 9.000 Euro pro Jahr. Also man ist auch nicht so,
genau.
dass die dann aufgebraucht sind, was ja, was ich auch schon mal gehört habe, dass diese 9.000 Euro hast du nur ein einziges Mal im Leben. Es gibt, wie gesagt, echt die kuriosesten Sachen in diesem Bereich. Werden auch teilweise in solchen Seminaren dann teilweise verkauft als Steuertipps. Hey, du kannst hier 7 mal 9.000 Euro, ja, verbraten, aber das stimmt nicht. Also wie gesagt, es gibt zwar noch eine Art Freigrenze, und zwar es gibt den sogenannten Härteausgleich, wenn du als Angestellter tätig bist und nebenbei noch sozusagen hier eine weitere Tätigkeit hast. Das beläuft sich aber auf 420 Euro und wird abgeschmolzen bis 820 Euro. Nee, halt 410 Euro und Abschmelzung bis 820 Euro. Ich sag mal so, das ist gar nichts. Also ich sag mal so, wenn du mit deinem, wenn du Steuern sparen willst damit, dann machst du am Anfang eh Verluste. Und wenn du das Nebengewerbe dazu da sein das soll, dass du ja ein Nebeneinkommen hast, dann sind 820 Euro auch nichts. Also, weil überlegt es aufs Monat sind es dann 50, 60 Euro und dafür brauchst du eigentlich kein Nebengewerbe starten. Genau. Aber
Ja,
wie gesagt, diese Freigrenzen
okay.
gibt es, aber es sind halt wirklich sehr gering und wurden auch, glaube ich, seit Jahren nicht angepasst. Also, ich sage mal, 420 Euro kannst du, wie gesagt, da steuerfrei verdienen. Darüber hinaus wird das so abgeschmolzen. Aber das, wie gesagt, ist so eine, ja, kleiner Startbonus, den es da gibt.
Jetzt kommen wir mal kurz zum Aktienthema. Hier fragt einer, ob er, wenn er jetzt zum Beispiel ein Gewerbe, gegründet hat, ob er denn zum Beispiel sein jetziges privates Depot einfach in ein Nebengewerbe übertragen kann.
Theoretisch
Ich denke.
kann er es einlegen. Gibt es aber auch wieder Sondervorschriften. Bin ich jetzt gerade, gibt da eine Sondervorschrift, die weiß ich aber gerade nicht aus dem Kopf. Es kann in manchen Fällen sein, wenn du es, also Nebengewerbe, wenn du es ins Betriebsvermögen übernimmst, dann musst du es eigentlich zum aktuellen Zeitwert ins Betriebsvermögen
Ja.
einführen. Und dann ist es eben so, wenn diese Einführung stattfindet, dann ist es so, wie als würdest du es verkaufen an einen fremden Dritten. Sprich, du müsstest dann, wenn du, sagen wir mal, jetzt schon 1.000 Euro Gewinn hast, dann müsstest du hier eine Veräußerung, sprich dann 801 Euro steuerfrei, als Freibetrag könntest du dann geltend machen, natürlich bloß einmal im Jahr. Und dann müsstest du die 199 Euro versteuern mit der Kapitalertragssteuer. Dann hättest du es im Betriebsvermögen. Deswegen ist es eigentlich, es ist dann zwar schon eine Möglichkeit, dass man sagt, okay, man hält auch Aktien im Betriebsvermögen, würde ich aber nur bei Neuzukäufen machen. Weil Altbestände reinbekommen, also ich sage mal so, wenn ich mein Depot anschaue und mir denke, ich würde jetzt das alles in mein Betriebsvermögen übernehmen, dann würde ich erstmal ordentlich blechen an Steuern und das wird sich nicht rentieren.
Ja, Also ich überlege mir auch gerade halt so im Hintergrund aus unternehmerischer Sicht, warum das auch generell so viel Sinn machen sollte. Wenn ich jetzt rein an meine finanzielle Unabhängigkeit und an meine Sicherheit und so weiter denke, dann sehe ich es schon als nicht so sinnvoll an, möglichst viele Vermögensgegenstände immer in die Firma mitzuziehen. Und nichts mehr irgendwie privat zu haben. Also ich war auch mal eine Zeit lang auf diesem Trip von wegen, ja, cool, los, alles in die Firma und jedes neue Konto und alles über die Firma halt in Firma, Aktien, P2P und alles, was halt irgendwie geht, weil es auch eigentlich ziemlich leicht ist heutzutage, sich bei Konten und Depots und so weiter auch einen Firmenaccount einzurichten. Aber in die andere Richtung ist es irgendwie dann nicht mehr so einfach. Und deswegen sehe ich es, also würde ich jetzt zum Beispiel gar keinen Grund sehen, warum ich mein privates Depot übertragen sollte in die Firma. Damit mache ich mir irgendwie, also verstehe ich nicht, was mir das bringen sollte.
Ich muss gerade nochmal korrigieren, ich habe gerade nebenbei im Gesetz nachgeschaut. Mir ist da jetzt gerade ein kleiner Fehler unterlaufen, und zwar ist es im Falle 20 Absatz 2, kann es nämlich zu den Anschaffungsherstellungskosten übernommen werden. Das heißt, man muss es nicht veräußern. Aber das, wie gesagt, das würde dann theoretisch steuerfrei funktionieren. Das war jetzt gerade mein Fehler. Aber nee, aber grundsätzlich ist es so, es macht schon Sinn. Also vor allem, ich sage mal so, ich selber habe ja eine vermögensverwaltende GmbH. Da macht es halt dann schon Sinn, dass es heißt, okay, im Bereich Immobilien macht es zum Beispiel Sinn. Also sagen wir so, wenn man sagt, Anlage nur Aktien oder Immobilien und alles Mögliche, da macht es zum Beispiel in Deutschland Sinn, weil du dann zum Beispiel hier halt nur 15,825% an Steuern zahlst, anstatt bis zu 45%, wenn du als Selbstständiger oder als Einzelunternehmen aktiv bist. Da ist zum Beispiel auch sinnvoll jetzt in Deutschland, weil du dann bloß bei Veräußerung von Aktien nur 1,5% Steuern zahlst. Das hat schon in dem Fall seinen Vorteil. Und zum Beispiel halt auch, wenn du es als Einzelunternehmer machst, also sprich als Gewerbetreibender, hat es den Vorteil, dass du eben alle Kosten gegenrechnen kannst, wenn du es im Betriebsvermögen hast. Und das ist halt natürlich schon ein Vorteil, weil dann hast du nicht mehr die 801 Euro, sondern hast dann natürlich hier die kompletten Kosten, die dir anstehen. Natürlich hier noch Teileinkünfteverfahren, eben 40% zu 60% musst du davon nur versteuern. Aber das ist, wie gesagt, so eine Sache. Aber das einzige Grund, warum das wirklich sehr, sehr sinnvoll ist, und das ist das, was viele bei der Fixierung auf Steuern immer vergessen, es erhöht die Eigenkapitalquote deines Unternehmens. Und viele, also große Unternehmen, haben deswegen Beteiligungen und Aktien, Fonds und sonstiges im Betriebsvermögen, weil ich sage mal so, wenn du eine Maschine für 100, 200, 300.000 Euro kaufst aber nicht die Höhe des Eigenkapitals hast, dann kannst du auch hier diese Aktien, Fonds und sonstiges als Sicherheit hinterlegen. Und dadurch kannst du auch die Konditionen ein bisschen besser verhandeln. Das heißt, es
Ah,
hat schon
okay, also
Vorteile.
niedrigere
Genau,
Zinsen zum
richtig,
Beispiel.
genau.
Okay.
Und aktuell, ich sage mal so, wir haben das letzte Mal schon drüber geredet, es gibt ja diese haufenweise Zombie-Unternehmen in Deutschland, und die Eigenkapitalstruktur der deutschen Unternehmen ist ja mehr als miserabel, weil sie sich aktuell so vollgesaugt haben mit Fremdkapital. Und dementsprechend ist es natürlich schon von Vorteil, wenn du sagst, okay, du hast so im Unternehmen auch noch Aktien oder Beteiligungen drin, das verbessert halt ein bisschen deine ja, Bilanz auch und macht das Ganze ein bisschen schöner. Genau.
Verstehe. Ja, also und unabhängig davon, natürlich kann man sich, also es gibt ja, also ich kenne viele Unternehmer, ich mache es ja auch im Endeffekt genauso. Man sagt, okay, ich habe eigentlich ein gut laufendes Projekt hier in meiner Firma, aber privat bin ich leider etwas ärmer. Ja, also alle wissen genau, warum man das macht, und das ist ja auch vollkommen legitim. Der Punkt ist nur der, also ich meinte jetzt, es gibt natürlich immer den Punkt, wie kann ich irgendwo Steuern sparen oder wie kann ich Rendite machen am Aktienmarkt? Aber wie es halt genau am Aktienmarkt nicht nur immer um Rendite geht, sondern auch um andere Sachen, finde ich, geht es halt bei solchen Sachen auch eben nicht nur um den maximalen Betrag, den ich irgendwie sparen kann, sondern auch um die Sicherheit.
Genau.
Okay, und für mich ist es einfach so, wenn ich halt das Verhältnis, nehmen wir mal das Verhältnis von Privatvermögen zu Firmenvermögen, irgendwie nur noch so 1 zu 100 ist oder so, ja, dann könnte es halt eben sein, dass wenn die Firma mal irgendwie wirklich in schwere Probleme gerät, ja, du zwar privat nicht haftbar gemacht wirst, aber auch nicht mal wirklich haftbar bist, weil du einfach gar nichts privat hast. Und deswegen würde ich schon gucken, dass ich jetzt nicht mein gesamtes Privatvermögen irgendwie immer irgendwie versuche, gewerblich genau, nur um irgendwelche Steuern zu sparen, übertrage, sondern dass ich mir auch schon irgendwie so einen gewissen Puffer aufbaue, den ich noch privat habe. Aber das ist halt nur meine
persönliche Da sprichst du wirklich einen wichtigen Punkt an. Und zwar, ich sag mal so, aktuell wird ja ein Steuerseminar vertrieben, um den es um die maximale Steuerreduzierung geht. Dieses Steuerseminar, habe ich schon Auszüge davon mitbekommen, hat genau diesen Ansatz, dass du maximal alles ins Betriebsvermögen nimmst. Meines Erachtens die unternehmerisch dümmste Entscheidung, die du machen kannst. Und zwar, wir haben jetzt mittlerweile auch Mandanten gehabt, die haben ihr Eigenheim in ihre vermögensverwaltende GmbH eingebracht und zahlen sich sozusagen selbst Miete an ihre vermögensverwaltende GmbH. Jetzt ist das Problem, dass auch so eine vermögensverwaltende GmbH natürlich auch in Liquiditätsprobleme geraten kann. Und jetzt haben die diesen Fall, dass die ein Immobilienprojekt in ihrer vermögensverwaltenden GmbH hatten und die natürlich jetzt da sitzen, scheiße, unser Eigenheim ist auch in dieser vermögensverwaltenden GmbH. Ja. Und die sparen zwar dermaßen viel Steuern, aber die sind halt natürlich jetzt gerade da, okay, wie bekommen wir jetzt das aus dem Unternehmen, aus der GmbH raus? Und das ist natürlich so, wenn du das dann rausnimmst, dann kannst du es im Grunde der GmbH nur abkaufen. Und wenn du es der GmbH abkaufst, dann werden wieder Steuern fällig. Es gibt zwar da ein paar Möglichkeiten, das ein bisschen zu reduzieren, aber bei dem Unternehmen sieht es halt gerade ein bisschen mau aus. Und das sind halt so Situationen, wo du sagst, okay, ich bin auch so, ich bin schon in einem gewissen Bereich alles ins Unternehmen rein, was geht irgendwie. Aber es soll auch so sein, dass man selbst zumindest im Privatvermögen außerhalb seiner GmbHs oder irgendwo zumindest, sag ich mal, vielleicht eine Rücklage von einem Jahr hat, das private Haus abgezahlt ist. Also wir beraten ja auch mit Finanzberatern zusammen, also auch Mandanten von uns, wo wir sozusagen hier so Strukturberatung machen. Und da ist es immer, also zumindest mit den Leuten, mit denen wir zusammenarbeiten, das Wichtigste ist, dass sozusagen die eigene Existenz komplett abgesichert ist und natürlich auch abgezahlt ist. Und das ist halt, was viele vergessen bei der ganzen Geschichte. Und weil wenn es Unternehmen hops geht, dann gehört denen am Ende gar nichts mehr. Dann haben sie zwar da alles im Unternehmen gehabt, aber sie haben da nichts mehr. Genau. Und daran scheitern halt viele einfach.
Ja, also das ist halt immer, man muss halt einfach auch bedenken, da gibt es ja dieses berühmte Beispiel von Stefan Mehrath in dem Buch Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer, dass halt im Endeffekt das Flugzeug, wenn es halt abhebt, braucht es eben hier unten die Räder, ne, das Fahrwerk. Und wenn es dann aber in der Luft ist, dann muss eben sind die Räder im Weg, ja, dann müssen die eingeklappt werden und zum Landen braucht das Unternehmen das.
Genau, richtig. Aber.
Und das ist ja so seine Analogie dafür, dass du eben, wenn du jetzt ein Unternehmen aufbaust oder wenn du halt anfängst, Geld zu verdienen und es läuft zum Beispiel gerade sehr gut, dass du dann anfängst, so dein Mindset zu verändern, Strukturen aufzubauen, die sich dem anpassen und nicht berücksichtigst, dass eben diese Lage sich aber auch mal ändern kann und du dann aber mit den von dir geschaffenen Strukturen weiterhin leben musst oder weiterhin konfrontiert bist. Das heißt, da muss man auch einfach ein bisschen so überlegen, was wäre, wenn, ne? Also ich stelle mir halt die Frage immer ständig, was wäre, wenn halt YouTube irgendwie nicht mehr da ist, was wäre, wenn das und das nicht mehr funktioniert, was würde ich dann machen? Ja? Und genauso muss man eben halt sagen, okay, bevor ich anfange, alles ins Gewerbe reinzuziehen, was wäre denn, wenn das Gewerbe halt nicht mehr da ist? Und es gibt ja natürlich immer Beispiele von Leuten, die erfolgreicher und erfolgreicher werden, aber es gibt natürlich auch immer wieder auch viele, viele Statistiken, die gegen den eigenen Erfolg mit dem Nebengewerbe sprechen. Also das war einfach nur mal abschließend zu dem Punkt jetzt mal von mir. Jetzt habe ich hier gesehen, bei Instagram geht es auch noch weiter mit dem spannenden Thema Krankenversicherung und wie das eigentlich dort aussieht, also zum Beispiel private Krankenversicherung. Ich kann immer nur von mir damals in Deutschland noch sagen, mittlerweile bin ich ja hier in Spanien versichert, komplett, außer meine Rentenversicherung. Und jetzt ist die spannende Frage, wie ist das denn eigentlich mit der mittlerweile im Jahr 2019 mit der privaten Krankenversicherung? Kann man sich denn da als Nebengewerbstreibender dann zum Beispiel komplett auf diese anmelden und irgendwie aus der gesetzlichen ausscheiden? Oder Wie funktioniert das?
Das ist was. Die Frage musst du, glaube ich, ganz ehrlich eher Basti stellen von Versicherungen mit Kopf.
Okay.
Also ich weiß, es gibt unterschiedliche Anbieter, ich nenne jetzt keinen da, bei denen ist es kein Problem, aber es gibt natürlich auch welche, weil es geht ja immer die Frage, gesetzlich oder privat. Und natürlich auch die Frage, wenn ich jetzt ein Gewerbe habe, muss ich das dann meiner Krankenversicherung melden und die erhöht mir dann die Beiträge. Es kommt darauf an, es gibt einige Versicherungen, da füllen wir auch jährlich von den Mandanten mal, kriegen wir die Fragebögen mitgeschickt, da heißt jetzt, trag mal bitte kurz das da ein oder sagt uns mal, welche Zahlen wir da eintragen sollen. Das ist natürlich dann schon so der Fall, dass dann auf Basis der aller Einkünfte, also sprich Vermietungseinkünfte, Kapitaleinkünfte, dann natürlich auch gewerbliche Einkünfte, aber natürlich auch der nicht selbstständigen Tätigkeit, da ein Beitrag berechnet wird. Es gibt aber auch Krankenversicherer, die machen das nicht. Und das ist zum Beispiel jetzt, also ich bin jetzt privat versichert, weil ich bin jetzt selbstständiger Steuerberater. Da ist es so, ich zahle aktuell einen fixen Betrag pro Monat und es spielt keine Rolle, wie viel ich verdiene oder wie viel ich irgendwie Verlust mache oder sonst irgendwas. Also es interessiert die nicht. Ich habe einen fixen Vertrag mit denen. Ich zahle jetzt theoretisch die nächsten 30 Jahre, 40 Jahre im Grunde denselben Beitrag, bis halt auf ein paar Erhöhungen vielleicht. Aber grundsätzlich ist es der Krankenkasse völlig egal. Und das ist natürlich schon so, da muss man, glaube ich, wirklich eher sich mal, muss vielleicht mal einen Podcast dazu mit dem Basti machen, weil der sich da besser auskennt und der ist natürlich schon sehr, ja, in das Versicherungsthema reingeht und ich halt natürlich nur sagen kann, was meine persönlichen Erfahrungen sind. Aber ich sage mal so, da sind meistens auch ein bisschen Halbwahrheiten dabei, weil ich selber eben kein Versicherungsmakler oder Versicherungsvertreter bin. Dementsprechend kann ich sagen, wie es halt bei mir ist und was halt meine persönlichen Erfahrungen sind. Und wahrscheinlich ist auch ein bisschen was davon falsch. Aber man baut halt einfach aus der Erfahrung auf. Und wie gesagt, da ist, glaube ich, Basti der beste Ansprechpartner. Aber grundsätzlich ist es schon so, es gibt ein paar Versicherungen, die bieten dann die Möglichkeit, dass du die gewerbliche Tätigkeit komplett in die private wechselst. Aber private Krankenversicherung musst du sowieso dann machen, wenn du als Angestellter, ich glaube, mehr als 50 oder 60.000 Euro verdienst. Da gibt es dann diesen Wechsel und dann bist du sowieso in der privaten Krankenversicherung.
Genau. Wobei ich ja auch irgendwie gerade, ich habe glaube ich gelesen, dass es auch gerade die Debatte gibt in Deutschland, dass irgendwie alle Selbstständigen auch irgendwie gezwungen werden sollen, in die gesetzliche mit einzuzahlen. Glaube, das ist jetzt noch nicht so der Fall, aber es ist wohl irgendwie in Diskussion. Ja,
aber da geht es nicht um die Krankenversicherung, sondern um die Rentenversicherung.
Ah, okay.
Weil Gewerbetreibende bzw. Unternehmer also sind ja nicht verpflichtet, sich sozusagen zu versichern fürs Alter, sondern da ist echt der Gedanke, dass diese sich selbst vorsorgen. Und damals war ja immer der Gedanke auch, während ein Wirtschaftswunder und am Ende verkauft jeder sein Unternehmen für 1 Milliarde Euro und alle sind glücklich und Unternehmer und so weiter. Und dann haben sie halt irgendwann festgestellt, dass halt keiner diese Unternehmen kaufen will. Und jetzt ist halt das Problem, dass sehr viele Unternehmer, natürlich jetzt halt auch Teil unserer Mandanten, die damals sehr erfolgreich waren, jetzt dastehen und sagen, okay, sie sind in einer Branche, die halt am Abbauen ist. Und haben natürlich dann das Problem, okay, Rentenversicherung nie eingezahlt, vielleicht gerade mal vor 40, 60 Jahren irgendwie in der Ausbildung, gerade mal so die ersten paar Jahre da was eingezahlt, das waren vielleicht, keine Ahnung, gab es 5 Mark oder sowas, was sie im Monat gezahlt haben und haben halt dann keine oder kaum Rentenansprüche. Und das ist natürlich dann schon ein Problem und deswegen wollen die jetzt die Unternehmer, die natürlich immer noch gute Gewinne teilweise fahren, auch mit in die gesetzliche Krankenversicherung mit rein, Rentenversicherung mit reinnehmen, damit natürlich hier auch mehr Geld in Zukunft da ist. Genau. Das ist der Gedanke dahinter.
Verstehe. Sage ich jetzt nichts zu, aber mich würde interessieren, gibt es denn noch im Jahr 2019, gibt es aktuell noch irgendwelche Entwicklungen, neue Gesetze, neue Steuerregelungen im Bereich Nebengewerbe speziell, die jetzt noch interessant sind, zu wissen?
Puh, also es gibt einige Dinge, aber ich sag mal so, das Wichtigste ist eigentlich, dass natürlich, ich sag mal so, die Bürokratie sich jetzt auch letzte Woche, glaube ich, sich durch das Arbeitszeiten-Thema nochmal verschärft hat, also für Unternehmer, die schon ganz einfach Angestellte haben und natürlich, dass ich denke, dass wir demnächst noch mehr Steuern in Deutschland haben werden. Ich meine, wer mir auf Stamm Kopf folgt, der weiß schon, derzeit gibt es eigentlich fast einen Marathon, sage ich mal, der Bundesregierung in der Schaffung neuer Steuern mit Artikel 13, 11 bis 13, ja, die Einführung der Linksteuer auf europäischer Ebene. Dann jetzt hat die CO2-Steuer, die hoch diskutiert wird. Und jetzt letzte Woche war es, der Arbeitsminister ist es Heil, hat ja gesagt, okay, jetzt führen wir die Grundrente ein für jeden und finanzieren diese aus der Finanztransaktionssteuer, die es aber noch gar nicht gibt. Die Finanztransaktionssteuer sollte eigentlich auf EU-Ebene dazu da sein, das, also den EU-Apparat, sage ich mal, im Laufen zu halten. Also man kann sich darauf vorbereiten, dass in dieser Legislaturperiode auf jeden Fall noch einiges an Steuern auf uns zukommt. Und ja, wie gesagt, das aktuelle Umfeld ist ja jedem bekannt. Es gibt genügend Demonstrationen für alles und dementsprechend muss man sich da schon darauf einstellen, dass das natürlich auch alles irgendwie finanziert werden muss. Und wie gesagt, wer sich einigermaßen politisch da aktiv ist, der oder es mitliest, der weiß, dass sehr viele auch natürlich Rententhema problematisch ist und das muss halt alles irgendwie finanziert werden. Und das kann natürlich schon nur über neue Steuern eigentlich finanziert werden. Das ist halt so, das ist ja immer so, dass man da schon mit viel rechnen kann.
Okay, also ich sehe schon unser nächstes Podcast-Thema Nebengewerbegründen im Ausland.
Genau.
wobei, das wird jetzt wahrscheinlich häufig angefragt werden, wobei das ja auch nicht so einfach ist. Ne? Also mal eben, also man muss sich halt immer überlegen, also da hat auch vorhin eine lustige Frage gestellt, die ich gar nicht jetzt ernsthaft dem Roland stellen werde, weil es natürlich Schwachsinn ist, also Tipps zur fiktiven Ausgabenerhöhung. Man muss sich natürlich immer klar machen, man sollte niemand verarschen irgendwie bei der Steuer, weil das finden die sowieso irgendwann raus. Und zweitens ist es auch eigentlich, hält es einen selber vom produktiven Arbeiten ab. Und da kann ich nur zum Beispiel sagen, es ist, ohne dass man jetzt zum Beispiel gleichzeitig den Wohnsitz und alles Haus und Hut und so weiter ummeldet, ist es sowieso auch nicht so eben mal möglich, einfach ein Nebengewerbe in einem anderen Land zu gründen. Und dann dort eben einfach total niedrige Steuern zu zahlen und dass das Finanzamt und Gewerbeamt in Deutschland da einfach mitmacht und sagt, ach ja, ist eine gute Idee, da können wir Ihnen auch noch einen Steuerberater empfehlen, der das in Zypern richtig solide macht. Das werden die halt auch nicht machen. Ja, also man muss da schon irgendwie so ein bisschen so diese naive Brille abnehmen und man kann nicht so einfach halt einfach ein Nebengewerbe woanders machen und dann weniger Steuern zahlen. Also es gibt natürlich Leute, die sowas machen, die dann aber auch viel unterwegs sind, sie ihren Wohnsitz verändern und was auch immer noch alles machen. Aber alleine, das kannst du vielleicht auch nochmal kurz sagen, alleine zum Beispiel sein bestehendes Gewerbe in ein ausländisches Gewerbe zu überführen, ist ja schon allein ziemlich schwierig.
Also so, klar, seit dem Sturm im Kopf haben wir die Anfragen eigentlich auch regelmäßig. Ja, ich bin im Ausland, ich bin Digital Nomad, ich bin, keine Ahnung, weiß was ich was. Und wenn du dir dann anhörst, was dir die Leute erzählen, dann denkst du dir auch teilweise, ja, klar, ist hart am Legalen, aber ganz ehrlich, ich muss ganz ehrlich sagen, so will ich nicht leben. Also nur um Steuern zu sparen, ständig auf Reisen zu sein, ständig irgendwie mir zu denken, okay, muss ich jetzt nächsten Monat in welches Land muss ich reisen, damit ich da keine Steuern spare. Es gibt Leute, die das wirklich bis zum Extremsten betreiben. Also ich kenne auch zwei Leute, die das wirklich so machen, aber muss sagen, es ist halt für mich einfach nicht schön, weil ich sage mal so, du kannst halt dann nicht sagen, okay, es gibt zwar auch Leute, die das mit Kindern sozusagen und Familie sozusagen dieses Spielchen machen, aber es ist halt trotzdem irgendwo für mich so, wo ich sage, okay, also ich persönlich will es nicht, weil ich irgendwann mal sagen will, okay, ich möchte mir da jetzt irgendwo einfach ein gemütliches Plätzchen haben und nicht jede Woche oder jeden Monat oder jeden dritten Monat irgendwo anders hinreisen. Es ist schon auch ein bisschen sportliche Arbeit, was die Leute leisten, damit sie eben keine Steuern sparen und da meines Erachtens teilweise ein bisschen Lebensqualität ganz einfach drauf geht.
Okay, ja, dann danke dir für deine vielen Tipps und auch wirklich konkreten Infos, das weiß ich immer sehr zu schätzen. Und ja, also an die Zuhörer dieses Podcasts unbedingt auch Steuern mit Kopf auf Instagram und bei YouTube folgen. Und es gibt ja jetzt auch neuerdings eine Steuern mit Kopf Gruppe,
genau, richtig,
oder?
Bei Facebook. Richtig, die Steuern mit Kopf Community. Ja, diskutieren wir schon fleißig immer mal wieder ein bisschen über aktuelle Themen. Jetzt dann geht es dann auch wieder verstärkt los, weil natürlich, ja, sag ich mal so, die Zeit ja immer so ein großes Problem ist. Aber da wird aktuell auch, wie gesagt, noch ein bisschen was dann kommen, was ja Colli und ich jetzt auch noch planen werden und besprechen werden und natürlich auch dann natürlich auch mehr für die Community ganz einfach an Content bereitstellen können. Und dementsprechend, ja, wie gesagt, einfach würde mich freuen, wenn ihr eine Beitrittsanfrage bei der Stammelkopf Community stellt. Und wenn ihr natürlich auch auf Facebook, Instagram und überall einfach ein Like oder ein Abo dalasst und dann mitdiskutiert über Steuern.
Okay, dann danke dir,
Bitte, bitte.
Roland, und dir noch einen schönen
Danke
Tag.
ebenso.
Vielen Dank an Roland. Ich wünsche ihm alles, alles Gute und vor allem eine wunderschöne, produktive Woche, die ich natürlich euch allen auch wünsche. Ich mache mich heute Abend auf den Weg nach Nürnberg und von dort dann in Richtung Chemnitz zu Alex und Miri von Immobilien mit Kopf. Und es macht mir riesig Spaß, dieses Projekt bei denen mal zu begleiten und mir mal die ganzen Immobilien von denen anzuschauen, was sie dort so machen, wie sie arbeiten. Das Ganze werde ich natürlich auch auf Instagram, auf dem Aktien mit Kopf Instagram-Account per Vlog begleiten. Also für alle, die auf YouTube neben den ganzen Content-Videos auch ein paar Vlogs sehen wollen, die mache ich bei Instagram. Da kann man mittlerweile wunderbar die IGTV-Videos einbauen und dort werde ich das Ganze, auch wenn ich dann übernächste Woche in Riga bin, immer mit Vlogs begleiten. Das Ganze seht ihr bei instagram.com/aktienmitkopf. Und zum Schluss bedanke ich mich natürlich auch noch bei dem Sponsor dieses Podcasts, meinem langjährigen Partner der Börse Stuttgart. Rationale Grüße und bis nächsten Montag. Ciao, ciao.